Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Eltern mit kleinen Kindern kennen das. Morgens erstmal der Blick aufs Handy, ob eine Nachricht von der Kita gekommen ist. Die bedeutet selten was Gutes. Notbetreuung ist dann meist angesagt. Heißt, die Kita öffnet erst später, wenn überhaupt, oder hat nicht so lange auf wie geplant, weil Personal krank ist oder aus anderen Gründen fehlt. In der Regel steht da dann noch, bitte betreuen Sie Ihr Kind, wenn möglich, zu Hause. Was muss passieren, um die Lage zu verbessern? Sprich, wie kriegen wir mehr Personal in die Kitas? Wir gucken uns heute verschiedene Lösungsvorschläge dazu an, in gut 5 Minuten hier bei Campus und Karriere. Ich bin Sabrina Loy, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn jede Lehrerin und jeder Lehrer eine Stunde pro Woche mehr unterrichtet als bisher, dann müsste das Problem, dass Lehrkräfte fehlen und Unterricht ausfällt, doch eigentlich behoben sein, oder? So ungefähr lautet die Rechnung, die die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz letzte Woche aufgemacht hat. Unter anderem neben den Punkten, dass Lehrkräfte weniger in Teilzeit arbeiten sollten und ja auch die Klassen vergrößert werden könnten. Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg von Die Linke hat gesagt, dass sie die Vorschläge der Kommission prüfen wird. Bei den genannten Punkten hat sie aber auch schon eine rote Linie gezogen. Anders in Sachsen-Anhalt, da sollen Lehrerinnen und Lehrer in Zukunft tatsächlich eine Stunde mehr pro Woche vor den Klassen stehen. Die Details will Bildungsministerin Eva Feusner von der CDU heute noch klären. Auf dem Papier ist die Rechnung auch schön nachzuvollziehen, denn wie war das noch? Nachmittags haben Lehrkräfte frei, oder? Von wegen. Diese Arbeitszeit außerhalb des Unterrichts wird einfach nur nicht erfasst, was übrigens auch ein rechtliches Problem ist. Das Bundesarbeitsgericht hat ja erst vor kurzem klargestellt, dass es in Deutschland eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung gibt. Aber wie genau soll das in der Praxis umgesetzt werden?
Wochenende heißt für diese Oberstufenlehrerin nicht automatisch Entspannung. In den Klausurwochen drohen bei ihr und den Kollegen Überstunden.
In der Oberstufe, da sitzt man dann schon 1 bis 2 Stunden an einem Heft. Da ist das natürlich unglaublich viel Zusatzbelastung. Und das natürlich auch oft eine große Ungerechtigkeit ist, dass man dann mit Bergen von Arbeiten auch in die Ferien und ins Wochenende startet.
Diese Überstunden zählt aber niemand, obwohl in Deutschland die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung besteht. Das hat das Bundesarbeitsgericht im September 2022 entschieden und damit eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bestätigt. Und dies gilt natürlich auch an Schulen und Universitäten. Doch die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW in Nordrhein-Westfalen, Ayla Çelik, befürchtet, dass es noch eine Zeit dauert, bis die Urteile auch im Bildungsbereich umgesetzt werden.
Der EuGH hatte ja im Mai 2019 entschieden, dass die Mitgliedstaaten die Arbeitgeber dazu verpflichten müssen, ein objektives, verlässliches und zugängliches Arbeitszeiterfassungssystem einzurichten. Aber ich glaube, wir können Stand heute nicht sagen, wie lange dieser Prozess dauern wird.
An den Schulen besteht das Berufsleben längst nicht allein aus Unterrichten. Klausuren vorbereiten und korrigieren, Absprachen mit Kollegen, Beratungsgespräche führen, Weiterbildung, Elternabende organisieren oder Klassenfahrten begleiten. Lehrerverbände drängen schon lange darauf, dass die gesamte Arbeitszeit genau erfasst werden sollte. Gewerkschafterin Çelik geht davon aus, dass an den Schulen die meisten Beschäftigten ständig Überstunden anhäufen.
Dass die Lehrkräfte über ihre Arbeitszeit hinaus mehr Arbeit leisten, ist ja jetzt schon durch Studien bewiesen worden. Nur wenn jetzt der Arbeitgeber in der Pflicht, das zu messen, das selber herausstellt, dass diese Überlastung da ist, dann müssen natürlich Gegenmittel eingesetzt werden. Das wird schwierig.
Während die Situation bei Angestellten eindeutig ist, muss noch geklärt werden, wie die Regelung für Lehrkräfte im Beamtenverhältnis umgesetzt wird. Denn Beamte haben keine eindeutig festgeschriebenen Wochenarbeitszeiten. Aber auch für sie muss die Arbeitszeit erfasst werden, so Çelik.
Für Beamtinnen gilt unmittelbar, dass die Länder als Dienstherren genauso an die Rechtsprechung des EuGH gebunden sind.
Doch auch wenn an den Schulen und in den privaten Arbeitszimmern der Lehrer künftig die Stunden gezählt werden, dürfe die Arbeitszeiterfassung weder zur Leistungskontrolle oder Überwachung der Beschäftigten führen, noch die Arbeitsorganisation verändern.
Zeiterfassung darf mobile Arbeit nicht behindern. Sie muss entsprechend organisiert sein, zum Beispiel durch Selbsterfassung. Und eine Präsenzpflicht folgt natürlich aus der Pflicht zur Arbeitszeiterfassung nicht.
Aus dem Schulministerium in NRW heißt es lapidar, man sei noch bei der Auswertung der Urteile. Wann die Umsetzung geplant ist, dazu gibt es keine Antwort. Das gleiche Bild bei Hochschullehrkräften und Forschern. Auch im Wissenschaftsministerium gibt es keine Pläne, denn für die Umsetzung der Urteile seien die Hochschulen selbst verantwortlich, so ein Sprecher. Doch dort sind Überstunden bei den wissenschaftlich und künstlerisch Beschäftigten schon seit Jahren an der Tagesordnung, bestätigt Lisa Janotta.
Wir machen die Überstunden unbezahlt und damit wird in der gegenwärtigen Wissenschaft mit ihren Teilzeitverträgen massives Lohndumping betrieben.
Allein in NRW sind 66.000 Beschäftigte in Hochschulen betroffen, davon ein Fünftel Beamte. Besonders die Wissenschaftler vor der Promotion und während der Qualifizierung für eine Professur stehen unter großem Druck und arbeiten oft mehr, als im Arbeitszeitvertrag steht, bestätigt der Notter vom Netzwerk Mittelbau.
Und wir haben erhoben, warum eigentlich WissenschaftlerInnen Überstunden machen. Und am häufigsten geben sie an, dass sie ihre Arbeitsmenge einfach nicht schaffen würden in der Arbeitszeit oder aber, dass die notwendige Forschung und insbesondere die Qualifikationsarbeit nicht in der vertraglichen Arbeitszeit abgeleistet werden kann.
Eine Arbeitszeiterfassung würde diese Überstunden erstmals sichtbar machen und das Engagement von jungen Wissenschaftlern des sogenannten Mittelbaus honorieren.
Wir fordern als Netzwerk definitiv die Normalisierung des Arbeitsmarktes und das heißt, dass jede geleistete Arbeitsstunde bezahlt werden soll und jede Überstunde auch abgefeiert werden soll.
Bislang sind aber diese Arbeitskräfte oft weder gewerkschaftlich noch anders organisiert. Bis die Arbeitszeiturteile daher auch an den Hochschulen Konsequenzen haben, könnte es noch dauern.
In Wissenschaft und Bildung sind noch einige Fragen offen, was die Arbeitszeiterfassung angeht. Kai Rüßberg hatte die Details. Mehr bekommst du nirgendwo. Mit dem Motto wirbt Baden-Württemberg gerade für die Arbeit in Kitas und Kindergärten. Knapp 17.000 Fachkräfte fehlen allein dort. In anderen Bundesländern sieht es nicht viel besser aus. Was muss passieren, damit sich die Lage wendet? Darüber spreche ich gleich mit Dr. Dieter Dohm vom Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie. Vorher gucken wir aber noch nach Aachen. Die Stadt hat ein Konzept auf den Weg gebracht, das sie gerade mit der Landesregierung NRW diskutiert. Die Idee: In den Kindergärten sollen auch Mitarbeitende ohne pädagogische Ausbildung bei bestimmten Aufgaben aushelfen können.
Das ist oft sehr wenig planbar. Das heißt, dass Eltern zum Teil erst morgens erfahren, heute keine Betreuung. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Wie arbeite ich jetzt? Wie mache ich das mit dem Kind? Das ist im Moment sehr, sehr stressig für viele Eltern.
Mara Mendes, Mutter von zwei Kita-Kindern, kennt die Nöte der Eltern. Sie ist vom Jugendamtselternbeirat. Die 39-Jährige erwartet vom Aachener Modell mehr Verlässlichkeit für Eltern, ohne dass die Qualität in den Kitas gefährdet wird. Erwartungen, die der Aachener Bildungs- und Jugenddezernent Heinrich Brötz teilt.
Das Aachener Modell hat zum Ziel, sehr kurzfristig das extrem geschwächte Kita-System zu stabilisieren, dadurch, dass man Menschen im Kita-System eine Perspektive bietet, die einen guten, liebevollen, zugewandten Zugang zu Kindern haben, die aber keine pädagogische Ausbildung haben.
Ein tadelloses Führungszeugnis und gute Deutschkenntnisse sind grundlegende Voraussetzungen. Mit anpacken sollen die neuen Mitarbeiter, zum Beispiel beim An- und Ausziehen, bei den Mahlzeiten oder bei Ausflügen, sagt die Vorsitzende des Kinder- und Jugendausschusses des Aachener Stadtrats Hilde Scheidt.
Die Betonung liegt auf Mitarbeit. Die Betreuungsaufgaben bleiben nach wie vor beim Fachpersonal. Aber die Mitarbeit in dem ganzen Setting drumherum kann eine große Entlastung sein. Wir brauchen etwas, was uns in dieser Zeit davor bewahrt, dass uns die Kitas wegbrechen.
Elternvertreterin Mara Mendes findet es wichtig, dass zusätzliches Personal durch das Aachener Modell längerfristig gebunden werden kann.
Dass da so eine Kontinuität entsteht und dass ganz klar ist, wer macht eigentlich was, eine gewisse Transparenz für die Eltern, das ist schon wichtig.
Das Aachener Modell sieht zu Beginn eine Weiterbildungswoche vor. Sie soll den neuen Beschäftigten einen ersten Eindruck vom Arbeiten in einer Kita vermitteln. Für angelernte Kräfte, die Interesse an einer weitergehenden pädagogischen Ausbildung haben, soll es außerdem Fortbildungen und Schulungen geben, sagt Ausschussvorsitzende Scheidt.
Im Konzept ist auch deutlich vorgesehen, dass es in dieser Arbeitszeit auch die Möglichkeit zur Fortbildung gibt. Das heißt, wenn jemand dann feststellt, das ist wirklich mein Traumberuf, ich möchte hier gerne bleiben, dann können wir auch versuchen, mit den Schulen gemeinsam Wege und Schritte zu finden, um dann noch eine Zusatzausbildung zu machen.
Die Stadt will nun mit der Landesregierung über das Modell verhandeln. Denn in einer Personalvereinbarung ist auf Landesebene genau geregelt, wer in einer Kita arbeiten darf und mit welcher Qualifikation, sagt Bildungs- und Jugenddezernent Brötz.
damit diese Menschen auch anerkannt werden können auf die sogenannte Mindestbesetzungsquote personell, die wir in Kitas vorhalten müssen, sind wir auf die Unterstützung des Landes NRW angewiesen. Genauso wie wir darauf angewiesen sind, dass das Land NRW sich bereit erklärt, die Personalkosten und Ausbildungskosten dieser Menschen zu refinanzieren.
Die Anerkennung auf die Mindestbesetzungsquote ist vor allem für Eltern wichtig. Sie regelt, wie viel Personal für wie viele Kinder mindestens da sein muss. Weil es oft zu wenige Mitarbeiterinnen sind, werden in Aachener Kitas regelmäßig Betreuungszeiten eingeschränkt. Der Dezernent hofft nun auf eine schnelle Entscheidung. Hilde Scheidt von den Grünen sagt, man wolle entweder die NRW-Kinder- und Jugendministerin Josephine Paul nach Aachen einladen oder selbst nach Düsseldorf fahren.
Also das muss man jetzt ganz zeitnah organisieren. Ich glaube, dass Düsseldorf gut täte, dieses Konzept zu lesen, zu bewerten und mit uns gemeinsam zu diskutieren. Weil ich denke, es kann auch ein Modell sein für andere Städte.
Ulrike Zimmermann über das Aachener Modell. Was davon zu halten ist und welche anderen Möglichkeiten es gibt, um den Fachkräftemangel und auch den Kita-Platzmangel entgegenzuwirken, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Dieter Domen, dem Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie, kurz FIPS. Herr Dom, wie finden Sie den Vorstoß aus Aachen?
Also ich finde ihn insoweit naheliegend, als dass man natürlich Fachkräfte bzw. Kräfte gewinnen kann, die salopp formuliert ein hervorragendes Händchen für Kinder haben und diese Ressourcen nutzen sollen. Ob das jetzt was Spezielles für Aachen ist oder ob das nicht an anderer Stelle zum Teil längst praktiziert wird, möchte ich jetzt mal in Frage stellen bzw. vermuten, dass das ansonsten praktiziert wird, ohne dass man das an die große Glocke hängt.
Sie haben ja gerade ein Policy Paper vorgelegt. Darin nennen Sie Eckpunkte eines Masterplans für die Kindertagesbetreuung bis 2030. In erster Linie für Berlin, aber die Probleme, die die Hauptstadt hat, sehen ja im Rest des Landes nicht viel anders aus. Es fehlen Fachkräfte und Kita-Plätze. Bleiben wir mal bei den Fachkräften. Der Deutsche Kita-Verband sagt, dass bundesweit mehr als 100.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen, Tendenz steigend. Wie stehen denn die Chancen, dass diese Lücke in naher Zukunft geschlossen wird?
Es ist eine Riesenherausforderung, weil wir ja einen Ausbildungsplatzmangel haben im Kita-Bereich beziehungsweise im Kita-Bereich die schulischen Ausbildungsplätze nur bedingt besetzt kriegen. Das heißt, es ist dringend nötig, dass der Beruf tatsächlich attraktiver wird. Und wenn ich sage Masterplan, dann kann ich nicht nur auf einzelne Punkte gucken, sondern ich muss auf das Gesamtsystem gucken. Der Erzieherinnenberuf ist für viele junge Menschen unattraktiv aus unterschiedlichen Gründen. Das Gehalt wird als zu niedrig angesehen. Die Arbeitsbedingungen sind schwierig. Es sind gerade viele krank. Das heißt, die Belastung ist extrem hoch. Und insofern müssen wir sehr viele Dinge parallel tun. Und wir haben ja Tendenz, etwas kleiner werdende nachwachsende Jahrgänge, in denen die Konkurrenz mit der dualen Ausbildung, mit anderen Ausbildungsoptionen relativ groß ist. Also das Kita-System muss dringend einiges tun, damit der Beruf attraktiver wird und wir gezielt junge Menschen für diesen Beruf gewinnen können. Gleichzeitig sollten wir die Potenziale nutzen von anderen Menschen, die, ich sagte es eben, ein Händchen für Kinder haben.
Das Geld haben Sie schon angesprochen, also sprich das Gehalt. Wie noch können wir denn diesen Job attraktiver machen?
Das braucht unter anderem auch Wertschätzung, und zwar echte Wertschätzung, nicht irgendwelche halbgaren Worte in irgendwelchen Schreiben, aus denen man sehen kann, na, das ist jetzt der Not geschuldet, wir tun das, sondern wir brauchen Wertschätzung, wir brauchen Arbeitsbedingungen vor Ort, die eine gute Arbeit mit den Kindern ermöglichen. Wir brauchen explizite Zeiten zur Vor- und Nachbereitung. Die sind zwar immer wieder irgendwo drin, fallen aber dann häufig in der Praxis hinten runter, weil die Kolleginnen krank sind und man irgendwelche Lücken schließen muss und insofern immer wieder auf die Schnelle operiert. Das wurde ja gerade auch in dem Beitrag aus Aachen deutlich, wo dann den Eltern morgens mitgeteilt wird, tut uns leid, bei uns fehlen ein, zwei Erzieherinnen und bitte haltet die Kinder zu Hause, wenn es irgend möglich ist.
Jetzt sind wir beim Punkt Fachkräftemangel. Der andere Punkt ist, es fehlt ja auch einfach an Kita-Plätzen. Mehr als 266.000 fehlen aktuell deutschlandweit. Das ist zumindest die Zahl, die das Institut der deutschen Wirtschaft nennt. Kommen Sie vom FIPS zu einem ähnlichen Ergebnis?
Naja, die Frage, wie viele Plätze fehlen, ist immer die Frage, was meine Zielsetzung ist. Mhm. Wir haben den IQB-Bildungstrend vor kurzem gesehen, der sagt, bis zu einem Drittel der Kinder und Jugendlichen im Alter von 9 Jahren kann kaum rechnen, schreiben und lesen und erfüllt die Mindeststandards nicht. Das sind mit Sicherheit zum großen Teil Kinder, die nicht in der Kita sind, häufig mit Migrationshintergrund und die Eltern möglicherweise auch noch ein niedriges Bildungsniveau, die spät oder gar nicht in die Kita gehen und damit mit Sprachschwierigkeiten oder mit Sprachlücken in die Schule kommen und dann abgehängt werden. Also insofern müssen wir nach meiner Vorstellung dafür sorgen, dass mindestens alle 3- bis 5-jährigen Kinder einen Kita-Platz bekommen können. Und dafür muss ich einen Ausbau vorantreiben. Besser noch wäre, wir haben die Option für die 1- bis 5-jährigen Kinder, dass die in die Kita gehen können, gerade für die Zielgruppe der bildungsbenachteiligten Kinder. Und dann komme ich auch zum Teil auch noch auf deutlich größere Zahlen perspektivisch, zumal wir möglicherweise ja wieder wachsende Kinderzahlen haben.
Solange wir jetzt noch auf die Kita-Plätze warten, was kann denn vorher vielleicht schon passieren, um die Kinder abzuholen und diesen Bildungsnachteil, den Sie gerade angesprochen haben, vielleicht etwas aufzufangen?
Wir kommen um das Thema Kita-Plätze oder zumindest Angebote für diese Kinder nicht herum. Wir müssen schnellstmöglich tatsächlich gucken, dass wir Kräfte in die Kita kriegen, die bereit sind und Lust haben, mit den Kindern zu arbeiten und vielleicht auch den Mut haben, und das ist ein nicht einfaches Thema, mal von formalen Qualifikationen ein Stück wegzugehen und zu sagen, für mich ist es wichtiger, dass eine Person ein Händchen für Kinder hat, mit Kindern umgehen kann, in der Lage ist, Kinder zu motivieren, sie zum Lernen anzuregen und gute, interessante Sachen zu tun, als die Frage, ob die Person jetzt eine Erzieherinnenausbildung abgeschlossen hat oder ein Studium abgeschlossen hat oder Ähnliches. Und hier dann auch unter Dienstgruppen versuchen, aktiv zu werben, die wir nicht unbedingt im Fokus haben. Also Personen, die selbst einen Migrationshintergrund haben, um auch das Sprachrepertoire entsprechend ausdehnen zu können in der Kommunikation mit den Eltern und den Kindern an anderen Stellen auch den Übergang oder das Erlernen der deutschen Sprache viel leichter machen zu können.
Das klingt aber jetzt so ein bisschen nach, wir brauchen eigentlich gar keine Regulation mehr, wer in die Kita kommt. Hauptsache Leute, die gut mit Kindern umgehen können. Wonach gehen wir denn dann? Wonach entscheiden wir das, was das für Leute sind?
Na, ich habe ja gesagt, dass das nicht ganz einfach ist, aber ich finde es wichtig, dass wir wirklich darauf gucken, was die Leute können. Und nicht, ob sie ein formales Papier haben. Sprich, tatsächlich zu gucken, was kann jemand? Ist jemand auch motiviert, mit den Kindern zu arbeiten und hat Lust darauf? Und dann auch zu sagen, okay, wir helfen, und das war ja auch in diesem Beitrag aus Aachen der Fall, dieser Person dann sukzessive die Qualifikation formal zu erreichen, damit die Fachkräfte einerseits lernen können, irgendwann dann auch einen Abschluss haben und gleichzeitig für die Arbeit mit den Kindern in der täglichen Praxis verfügbar sind.
Sagt Dr. Dieter Domen, Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie. Und Herr Domen hat das auch nochmal deutlich gemacht. Besonders bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien sieht man die Folgen, wenn sie nicht in die Kita gehen. Und gerade bei diesen Kindern hat auch die Corona-Pandemie mit Schulschließungen und Distanzunterricht eine große Lücke hinterlassen.
Die Unterschiede sind deutlich, teilweise doppelt so hoch oder größere Lerndefizite für sozial benachteiligte Kinder.
Das ist Bastian Betthäuser, Bildungsforscher an der Universität Sciences Po in Paris. Er hat gerade zusammen mit einem internationalen Forschungsteam eine große Meta-Analyse veröffentlicht. Die umfasst 42 Studien aus 15 Ländern, darunter vor allem Studien aus Großbritannien und den USA, aber auch aus Deutschland. Das Ergebnis?
Im Durchschnitt über die 15 Länder, die wir haben, Primär- und Sekundarstufe, haben Schülerinnen und Schüler ungefähr ein Drittel dessen an Lern verloren, Lernfortschritt, was sie in einem normalen Schuljahr geschafft hätten.
Und auch das zeigt die Studie. Obwohl in verschiedenen Ländern viel in Aufholprogramme investiert wurde, hat es bisher nicht gereicht, um diese Defizite wieder auszugleichen. Meine Kollegin Katrin Kühn von der Sendung Forschung aktuell hat mit Bastian Betthäuser über die Studie gesprochen. Das gesamte Interview können Sie im Netz nachhören, in der DLF-Audiothek oder natürlich auf deutschlandfunk.de, sprich dort, wo Sie auch gerne alle Campusbeiträge und Sendungen wiederfinden, die Sie verpasst haben oder nochmal nachhören möchten. Wir haben gerade über die Lerndefizite gesprochen, die sich durch die Pandemie angehäuft haben. Da ist aber auch noch was anderes auf der Strecke geblieben. Die Sozialkompetenzen der Kinder und Jugendlichen. Hier können Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter helfen. In Bonn arbeiten sie schon seit 10 Jahren an Schulen in der ganzen Stadt. Und Judith Bauer hat einen von ihnen einen Vormittag lang begleitet.
Die Klasse 5a der Freiherr vom Stein-Realschule in Bonn trifft sich zum Klassenrat. Mit dabei die Klassenlehrerin und 2 Schulsozialarbeiter. Leona leitet heute die Sitzung.
Ich lese jetzt die heutigen Themen aus dem Briefkasten. Das erste ist Sitzordnung ändern.
Steht drauf, wer das eingebracht hat?
Ich war das.
25 Minuten lang diskutiert die 5. Klasse über die Sitzordnung. Am Ende stehen 4 Vorschläge an der Tafel, über die abgestimmt wird.
Der Klassenrat ist ein, würde ich sagen, Basiselement der Demokratisierung, in dem Schüler den Raum bekommen, sich selber mit ihren Themen auseinanderzusetzen.
Simon Walker arbeitet seit 3,5 Jahren am Schulzentrum im Bonner Viertel Tannenbusch als Schulsozialarbeiter. Demokratie mit den Klassen zu üben, ist eine seiner Aufgaben. Er und seine Kollegin führen außerdem viele Beratungsgespräche.
Sei es jetzt eine Sozialberatung, wo es um die Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen geht. Meistens ploppen dann auch Fragen der Erziehung auf, wenn es um Medien geht zum Beispiel.
Seit 10 Jahren gibt es an Bonner Schulen flächendeckend Schulsozialarbeit. Simon Walker findet es genau richtig, sich damit nicht auf benachteiligte Stadtteile zu beschränken.
Das ist für mich einer der größten Flops, wenn es um Schulsozialarbeit geht. Das Vorurteil, dass wer zur Schulsozialarbeit geht, hat ein Problem.
Er arbeitet im Schulzentrum gleichzeitig an einer Realschule und an einem Gymnasium. In beiden Schulen hat die Pandemie tiefe Spuren hinterlassen.
Also am deutlichsten merkt man es, würde ich sagen, an den Schülern der Jahrgangsstufe 6, die die 3. und 4. Klasse insbesondere verpasst haben durch die verschiedenen Zeiten, in denen die Schule geschlossen waren. Es ist bemerkbar, dass dort mehrere Individuen unterwegs sind, die sich nicht so leicht in Sozialgefüge einpassen können.
Walker hat den Eindruck, dass es seit der Pandemie mehr Schülerinnen und Schüler gibt, die unregelmäßig oder auch gar nicht zur Schule kommen. Er versucht dann Kontakt herzustellen. Ein großer Teil seines Jobs ist Beziehungsarbeit. Dass es an der Schule Erwachsene gibt, die keine Noten vergeben müssen, ist ein Vorteil, findet die 15-jährige Achlem Mechter. Sie ist eine der Schülersprecherinnen und trifft sich daher regelmäßig mit den Sozialarbeitern.
Es ist wirklich gut, halt für die Rolle jemanden zu haben, der nicht wirklich für eine andere Rolle zuständig ist, wie Matheunterrichten oder so. Deswegen ist es wirklich gut, einen Sozialarbeiter zu haben.
Schulsozialarbeit arbeitet nach dem Prinzip der Freiwilligkeit und vermeidet Sanktionen. Dass die Lehrkräfte dafür Verständnis aufbringen und die Schulsozialarbeiter als ebenbürtige Kolleginnen und Kollegen anerkennen, ist nicht selbstverständlich. Die Schulsozialarbeit habe sich an seiner Schule in den vergangenen 10 Jahren aber ein großes Vertrauen erarbeitet, sagt Simon Walker.
Ich war, als ich hier in die Schule kam, sehr überrascht, dass wir so einen guten Stand haben, weil wenn man in der Literatur liest, dann trifft man immer wieder drauf, dass Schulsozialarbeit sich positionieren muss, sich auch mal durchsetzen muss, auch mal gegen den Widerstand der Schule.
Davon ist hier nichts zu spüren. An der Bonner Realschule funktioniert die Zusammenarbeit gut. Christine Rosar unterrichtet Deutsch und Politik. Sie schätzt die Schulsozialarbeit sehr.
Also es ist generell super toll, dass man oft gedoppelt eben ist, dass wenn irgendwelche Probleme auftreten, wir sofort einen Ansprechpartner haben und diese Probleme auch sofort geklärt werden können. Das ist ein ganz großes Privileg, das wir hier haben an der Schule.
Jana Eichner, die seit 10 Jahren an der Realschule arbeitet, ist dankbar für die Unterstützung.
Jede Person, die hier mehr drin ist, eine Schulsozialarbeiterin, hilft uns, die Kinder und Jugendlichen besser zu sehen. Wir sind wirklich von der Zahl her einfach so gefordert. Jeder, der mit drin ist und hilft, sie zu beobachten, Beziehungen herzustellen, Beziehungen zu erkennen, auch zwischen den Schülerinnen und Schülern. Die helfen uns wirklich, mit den Kindern besser umzugehen.
Nur ein Verbesserungsvorschlag fällt den Lehrkräften ein. Sie wünschen sich noch mehr Sozialarbeiter für das Schulzentrum in Bonn.
Georg-August-Universität Göttingen, RWTH Aachen, Universität der Künste Berlin. In Deutschland gibt es mehr als 400 Hochschulen. Die Namen verraten oft aber überraschend wenig. Teilweise wird weder der Ort der Hochschule genannt, noch der Typ, also ob es sich um eine Uni handelt oder um eine technische oder künstlerische Hochschule. Das zeigt eine Auswertung des CHE-Zentrum für Hochschulentwicklung. Das ist nicht gut, findet Ulrich Müller. Er leitet dort die politischen Analysen und er sagt, wie für jedes Produkt oder jede Dienstleistung sollte auch bei Hochschulen möglichst eindeutig draufstehen, was drin ist. Diese Sendung heißt Campus und Karriere. Da wissen Sie ganz genau, was drinsteckt. Ihr Bildungsmagazin. Morgen wieder um 14.35 Uhr. Sonst natürlich immer im Netz unter deutschlandfunk.de/campus. Mein Name ist Sabrina Loy. Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ciao.
Deutschlandfunk.